sind wir wieder mit einer neuen Folge von Club der Cleveren, dem OÖN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast und Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und heute sind wir hier mit einer ganz besonderen Folge, nämlich mit einem Live-Podcast vom OÖN-Frauentag. Und hier habe ich eine tolle Frau vor dem Mikrofon sitzen gehabt. Martina Gleisenebner-Teski ist eine Frau mit einem bewegten Werdegang, mit vielseitigen Talenten und einer großen Portion Charisma. Sie hat als internationales Model gearbeitet, bevor sie sich als Trainerin, Autorin und Coach einen Namen gemacht hat. Mit ihrem Charisma-Konzept unterstützt sie Menschen dabei, ihre Talente zu entdecken und selbstbewusst aufzutreten. Aber das ist noch längst nicht alles. Denn diese Martina, die kennen viele von euch wahrscheinlich aus dem Jahr 2022, als sie bei Germany's Next Topmodel mit dabei war, nämlich gemeinsam mit ihrer Tochter Luan, die die ganze Staffel dann auch tatsächlich gewonnen hat. Sie wurde selbst Dritte als Best Ager Model. Und da stellt man sich natürlich die Frage, warum macht man das? Warum macht man bei so einer Show mit? Sie ist zusätzlich mittlerweile auch Aktivistin. Sie hat ihre eigene Initiative mit Walk for Future, wo sie über Nachhaltigkeit in der Modewelt berichtet und das zum Thema macht, wo sie über 1600 Kilometer zu Fuß nach Paris gewandert ist, um hier aufzurütteln, um hier Aufmerksamkeit zu betreiben. Und sie ist auch in Kürze jetzt wieder unterwegs für Walk for Future. Und wir sind mit ihr eingetaucht in ihr Leben, was sie aus ihren Misserfolgen auch gelernt hat. Und sie hatte doch auch nicht nur Glück mit ihrem Händchen, sondern hat tatsächlich auch mal einen Schuldenberg angehäuft, der ganz, ganz lange über ihr geschwebt ist. Aber sie hat Herausforderungen gemeistert. Sie ist sehr, sehr vielseitig unterwegs. Und natürlich haben wir geplaudert über Germany's Next Topmodel. Ein Blick hinter die Kulissen, wie es denn so war, als erwachsene, gestandene Frau hier mit dabei zu sein, über Heidi Klum und dieses TV-Format und ihre Learnings daraus. Also seid gespannt, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich sie kennenlernen durfte und ich sage viel Spaß mit Club der Cleveren X, Martina Gleisenebner-Teski. Wunderbar, vielen lieben Dank. Danke auch an alle, die da sind, dass wir plaudern können.
Ja, hallo Elisabeth, freue mich.
Wenn du das selber so hörst, ja, so deinen und auf deinen Karriereweg schaust, gibt es da so einen roten Faden, der sich durchzieht oder sagst du, na Wahnsinn, was habe ich eigentlich alles gemacht?
Mhm. Der rote Faden ist sicher einfach der Wunsch, immer wieder was Neues zu lernen und auch zu erleben. Also das Lernen und das mich ausweiten sozusagen, ja, von meinem Ausdruck und von den Möglichkeiten, die ich mir nehme, das war eigentlich immer das, was mich weitergezogen hat. Und wenn ich das Gefühl gehabt habe, so, jetzt habe ich genug gelernt, dann habe ich eben wieder geschaut, was könnte ich denn noch lernen. Aber was mir immer gefallen hat, war einfach diese Möglichkeit, mich auszudrücken. Also ich glaube, ich bin eher Künstlerin, Lebenskünstlerin wahrscheinlich, als vielleicht Managerin oder was auch immer ich sonst gemacht habe. Und dieser Ausdruck des Menschseins, das ist einfach das, was mich schon immer interessiert hat, schon als Teenager, und das ist vielleicht das, was sich durchzieht, was dem Ganzen auch so ein bisschen was Spielerisches vielleicht gibt, dem Leben.
Ich schaue immer so gerne am Anfang ein bisschen zurück, wenn du an die kleine Martina denkst, die übrigens in Linz aufgewachsen ist, hier auch zur Schule gegangen ist. Wenn du so an diese kleine Martina denkst, was hatte denn die damals so für einen Traumberuf im Sinne? Wäre es das gewesen, was du jetzt machst? Was wäre so dein Berufswunsch gewesen damals?
Ja, der Berufswunsch, der hat sich hier schon gezeigt, so wie ich jetzt bin, nämlich zuerst war es Bäuerin, weil ich da einen weiten Verwandten gehabt habe, der hat einen Bauernhof gehabt und in den habe ich mich verliebt und deshalb wollte ich Bäuerin werden. Das zweite war dann, ich wollte Tänzerin werden. Das dritte war Schauspielerin, dann wollte ich Sängerin werden, dann wollte ich Naturforscherin werden, also irgendwo im Urwald. Und deshalb habe ich auch Ökologie studiert. Also das heißt, es hat sich so entwickelt und ich habe auch meiner Mutter einmal die Frage gestellt, warum hast du mich bitte nicht eine Schauspielschule machen lassen oder da in diese Richtung irgendwie unterstützt? Und sie hat gesagt, Martina, du hattest so viele Interessen, du hast etwas angefangen, nach 2 Monaten war es schon wieder passé. Ja, also es war einfach unmöglich, dass du da dran geblieben wärst. Und ja, ich fürchte, so ist es auch.
Aber man merkt auch, du hast von allem so ein bisschen was mitgenommen jetzt auch und bist auf den Bühnen und hast eben, also Schauspielerin vielleicht nicht, aber doch, es geht auch in die Richtung. Ich habe es schon mal erzählt, ich wollte ja früher Peter Alexander werden. Also so singende, tanzende Schauspielerin, das wäre so mein Traumberuf gewesen. Jetzt bin ich halt sitzende, sprechende Podcast-Gastgeberin, auch nicht so schlecht. Aber es, man merkt schon, ist ein bisschen in die Richtung, geht's dann schon, man findet im Weg, im Leben dann irgendwie offenbar doch oft den Weg, der einfach passt.
Ja, und während du jetzt gesprochen hast, ist mir schon eingefallen, was mich immer begleitet hat, und das war mein Engagement für andere. Also das ist zum Beispiel etwas, schon in der Volksschule hatte ich die Idee, ich bin bei den Kreuzschwestern in die Schule gegangen und da haben wir das Altersheim daneben gehabt und ich war auch im Hort. Und da war meine Idee, dass wir für die Älteren, für die Damen und Herren dort, was basteln. Und so habe ich so im Hort praktisch eine Bastelgruppe zusammengestellt, wo wir dann auch gemeinsam rübergegangen sind ins Altersheim und hier das, also an die Leute gebracht haben. Das zweite war, für Tiere mich eingesetzt, da habe ich eine Tierschutzzeitung dann gegründet. Dann habe ich, also ununterbrochen irgendetwas, und das ist auch das, was mich ja jetzt wieder zurückgebracht hat, was mir zuerst einmal knapp an den finanziellen Abgrund gebracht hat und jetzt auch wieder zurückgebracht hat in mein Engagement für nachhaltige Mode. Das, was Sie hier sehen, ist nicht nachhaltig, nur in dem Sinne, dass ich es immer anziehe. Also das ist nachhaltig, aber nicht nachhaltige Stoffe, ja. Aber ja, ich bin immer noch dabei zu finden, wo ich das finde. So, jetzt bin ich abgewichen,
aber
ist natürlich, ich habe den Kreis gemacht.
Aber eben so spannend, eben diese unterschiedlichen Interessen, die du dann trotzdem auch geschafft hast zu vereinen in deinem Leben und in deinem Werdegang, das zu machen. Und ganz spannend, du hast eben in diesem Coaching-Bereich auch ganz viel gemacht und dieses Charisma-Konzept erfunden oder erstellt, darüber auch ein Buch geschrieben. Jetzt gibt es eine Frage, die ich auch immer gestellt bekomme, und jetzt werfe ich sie dir an den Kopf. Und das ist die Frage, kann man Charisma lernen?
Nein. Aber jeder und jede hat dieses Charisma in sich. Denn das heißt ja nur die Gnadengabe, Gift of Grace, also Charis. Und Ma, das ist also die Gnadengabe, und das ist das, was jeder und jede für sich in die Wiege gelegt bekommen hat. Und das muss auch nicht etwas Großartiges sein, wie, weiß auch nicht, ein spezielles Talent wie ein Mozart oder ein Picasso oder Steve Jobs oder wie auch immer. Also es muss nichts Großartiges sein, sondern es ist die Art und Weise, wie wir uns der Welt widmen, wie wir sie aufnehmen, wie wir uns hineinsetzen und wie wir uns deshalb auch mit dieser Welt verbinden. Und genau das ist es, finde ich, wo wir in unserer Gesellschaft daran leiden, weil wir eben so streamlined diese Wege vorgeschrieben bekommen, dass wir das sehr oft verlieren. Weil wir einfach dann in einen Weg hineingezwungen werden, der uns vielleicht nicht entspricht. Und dann kommen wir mit 50 dann vielleicht drauf und sagen, jetzt habe ich eigentlich ein ganzes Leben gelebt und jetzt möchte ich da wieder zurück, was mich eigentlich irgendwann einmal interessiert hat. Und das ist es ja, was auch legitim ist, weil dann ist man meistens frei. Aber nochmal zurück auf die Frage. Also wir haben diese Art von Charisma, von der ich spreche, haben wir alle in uns. Dann gibt's noch dieses kommunikative Charisma, das wir lernen können. Das sind Tools, ja, wie spreche ich, wie hole ich Leute ab, wie wende ich mich ihnen zu. Das sind Werkzeuge, die wir lernen können, und von dem wird meistens gesprochen, wenn wir daran denken. Aber das ist es nicht, was mich interessiert hat.
Also doch nochmal tiefer unter die Oberfläche,
absolut,
zu schauen.
Absolut.
Und dann,
ja,
herauszufinden, für was brenne ich denn auch und was will ich denn eigentlich auf dieser Welt?
Ja, wofür bin ich da? Ja, also ich vergleiche das immer so mit den, ich komme ja aus einer katholischen Tradition und ja, ich wollte auch mal Nonne werden. Ja, da habe ich wirklich eine Zeit gehabt, da habe ich sehr viel gebetet. Und es war schon eine sehr, sehr wichtige Zeit für mich da in der Schule, weil sie uns sehr in diese Essenz zurückgebracht hat. Ja? Und auch in der Jungschar wurde immer gesagt, ihr habt ein Talent. Und jedes Blümchen auf dieser Erde, für die ist Gott da. Und das hat sich mir eingeprägt. Und ich sage, das macht nichts. Ja, da gibt es ja auch die Lieder dazu. Ja. Das tut nichts, das ist einfach nur da und es wird dafür gesorgt. Und ich sage, so ist es in Wirklichkeit auch für uns. Wir sind auf dieser Welt und das ist schon einmal toll. Das ist ein Geschenk. Wir sind ein Geschenk. Das muss man sich einmal ins Bewusstsein rücken. Und dann können wir dieses Geschenk der Gnade, das wir einfach bekommen haben, glaube ich, auch noch besser annehmen und auch fördern und schätzen. Also das ist es, wo ich sage, es ist nicht einmal so zielbewusst, sondern es ist einfach etwas, wo ich sage, ich habe das, was darf ich in die Welt bringen, was macht mich ganz einzigartig, womit mache ich anderen eine Freude, was lässt mich aufblühen, so im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das ist es, was mich hier bewegt.
Wenn du auf deine Karriere zurückschaust, wo würdest du sagen, und ich meine, es ist schön immer, weil man im Nachhinein kann man immer schön auch reflektieren und sagen, ja, schaut auch gut aus natürlich und Wahnsinn, was die alles erreicht hat. Aber wenn du so zurückschaust, was würdest du sagen, war die schwierigste Zeit in deiner Karriere, vielleicht die größte Herausforderung? Wie bist du damit umgegangen?
Na, die schwierigste Zeit war sicher, als ich hier im Design Center 1998 die erste Messe für nachhaltige Lebensstile organisiert habe, die Ökostyle 98. Und sie waren sicher nicht da. Ich wende mich jetzt ans Publikum, denn wir hatten wunderschöne 3 Tage in diesem extrem tollen Gebäude, nur leider viel zu wenige Besucher. Gleichzeitig war die Pferdemesse in Wels. Und also das sagt schon alles, weil alle waren dort. Es war außerdem schönes Wetter und ich war nachher wirklich, ich hatte über 500.000 Schilling Schulden und ich war damals 27. Und ich habe immer gut verdient, aber ich habe auch immer schnell verloren. Also und dann war natürlich die Frage, wie fange ich das auf? Und ich habe dann wirklich 20 Jahre daran gearbeitet, um diesen Schuldenberg abzubauen, ohne aber das Leben nicht zu genießen. Also ich habe das Leben trotzdem genossen, ja, und ich habe trotzdem gemacht, was ich wollte, aber halt gleichzeitig hatte ich immer Schulden abzubauen, weil ich eben nicht in Privatkonkurs gegangen bin, sondern eben in einen Ausgleich. Und da ist dann noch sehr viel hängen geblieben. Und das war damals in dem Moment eine schwierige Zeit. In der Nachbetrachtung sage ich, wenn ich das nicht gehabt hätte, dieses Unglück, das mich letztendlich nach Mailand gebracht hat, dann nach Monte Carlo, dort habe ich meine Tochter bekommen, es wäre ganz anders geworden. Und würde ich das alles missen wollen? Na sicher nicht. Also ich bereue absolut gar nichts in meinem Leben.
Also wer weiß, wofür es gut war.
Absolut.
Und das ist vielleicht auch eben so eine Lebenseinstellung, wo man sagt im Nachhinein, ja, da muss man halt manchmal durch. Aber eben, vielleicht kommt was Gutes dabei heraus. Aber ich stelle mir schon schwierig vor, wenn man diese Wolke über sich schweben hat, 20 Jahre lang, dass man sagt, okay, man lebt mit dem auch gut. Also das muss man auch schaffen.
Ja, manchmal besser, manchmal schlechter, aber wie gesagt, also ich habe auch immer gut verdient. Ich habe das immer irgendwie geschafft, also Gott sei Dank, die Schule habe ich fertig gemacht. Ich habe dann Sprachen gelernt, ich habe mein Studium fertig gemacht. Das heißt, ich hatte schon auch etwas, mit dem ich arbeiten konnte. Und dann sicher auch so die Freude und das Interesse an anderen, hier diese Beziehung auch aufzubauen und das Interesse, wie kann ich mich nützlich machen. Und ich glaube, dadurch bin ich immer gut weitergekommen.
Und hast dann irgendwann eine Entscheidung getroffen, die vielleicht nicht jeder nachvollziehen konnte. Du hast dich gemeinsam mit deiner Tochter bei Germany's Next Topmodel angemeldet. Und da muss man schon sagen, Germany's Next Topmodel, also dieses TV-Format mit Heidi Klum, hat ja auch eine Reise durchgemacht. Ich meine, wir sind gerade mitten in der 20. Staffel, also 20 Jahre lang hier ein Erfolgsformat aufgebaut. Und ich kann mich erinnern, ich bin ja Seherin der ersten Stunde sozusagen. Früher war es ja wirklich so, die Models, die hatten auszusehen mit den und den Maßen, in der und der Größe, kein Gramm, so viel Fett tätowiert, gar nicht, keine Piercings, null und auch vom Alter her total beschränkt. Und das hat sich jetzt über diese vielen Jahre auch ein bisschen aufgelöst. Und es gab eben auch die Möglichkeit, jetzt ab, wenn man ein bisschen älter ist als 25, da auch mit dabei zu sein. Du standest mitten im Leben, ja, hattest dein Business, warst, eben hast gut verdient. Dann kommt mir die folgende Frage in den Kopf. Warum zum Henker geht man in so ein TV-Format wissentlich, dass du hast ja sehr seriöse Kunden, die sagen, mach jetzt, tust du da bei der Heidi Klum mit. Also da ist sicher nicht jeder happy gewesen oder hat laut geschrien, boah, gute Idee, mach das doch. Warum hast du dich dazu entschieden, auch mit deiner Tochter gemeinsam dort teilzunehmen?
Da muss ich wieder etwas ausholen, denn das erste Training, das ich gemacht habe und das eigentlich auch so der Grundsockel meines Charisma-Konzepts war, war ein Training in Toronto für Models. Ich bin damals eingesprungen für eine Kollegin, die krank war, und ich habe gesagt, ich kann das. Ja. Und dann habe ich diesen Kurs übernommen, der an dem Abend starten sollte. Und da sind junge Frauen reingekommen in diesen Saal, wo ich mir gedacht habe, oh, also nicht nur, dass sie nicht alle optisch wie Models ausgeschaut haben, sondern zum Teil einfach wirklich so wie eine graue Maus, also auch von der Ausstrahlung her. Nicht so, dass ich sage, so, ich möchte jetzt mit und ich bin bereit, Model zu werden, sondern wirklich einfach junge Frauen, die unsicher waren. Und dann haben die mich nach diesem Abend so geliebt, dass sie gesagt haben, sie wollen mit mir diesen ganzen Kurs machen. Und ich habe gesagt, okay, gut, natürlich gerne. Und wir hatten so viel Spaß und ich habe damals einfach erkannt, dass wenn du mit Freude, mit einem Bewusstsein für deinen Körper und für das, was du ausstrahlen möchtest, und wenn du beginnst, dich selbst zu sehen, dann kannst du wie eine Blume, ja, die man gießt, die blüht einfach auf. Und ich hatte, und da habe ich auch für mich mein Talent erkannt und vielleicht meine Gabe, die mir auch immer wieder gespiegelt wurde, dass ich Menschen sehen kann. Und weil ich einfach nicht nur dieses Interesse, sondern einfach auch diese Sehnsucht habe, die Schönheit und das Starke zu sehen. Ich glaube, das ist etwas, was ich von meiner Mutter sehr stark bekommen habe. Die hat das für mich immer gemacht und das ist einfach etwas, was mich extrem geprägt hat. Und ich muss sagen, es berührt mich jetzt immer noch und Sie hören es vielleicht an der Stimme, ja, weil das war einfach wirklich eine Erkenntnis in diesem Seminar. Ich sag, unglaublich, was du rausholen kannst aus Menschen, wie die leuchten, wenn du Geist, Körper und die Kommunikation, dieses nach außen gehen, lenkst. Und es war 1993 in Toronto, wie gesagt, hat mich nie verlassen, dieser Eindruck. Und es war dann letztendlich 1996 dann der ausschlaggebende Punkt, dass ich mit den anderen Dingen, die ich bis dorthin gemacht habe, dieses Konzept entwickelt habe. So, und jetzt verstehen Sie vielleicht besser, warum diese Modelshow immer auch für mich anders zu sehen war. Weil ich habe ja gesehen, ich weiß, dass wenn du Feedback bekommst, wenn dich jemand sieht, du bekommst Feedback und du siehst dich auch selbst oder bekommst einfach die Information, wie trittst du auf, wie kommt das rüber, dann kannst du mit dem Feedback arbeiten und du kannst wachsen dadurch. Und deshalb habe ich diese Show immer noch anders gesehen und nicht nur einfach dieses Girly und irgendwie musst du bestimmt aussehen und so weiter, sondern ich habe da wirklich einfach dieses Wachsen können gesehen. So. Und dann war dann habe ich extrem viel gearbeitet, während Covid vor allem, alles auf online umgestellt, sehr viel gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, eigentlich, es ist immer schön, mit Menschen zu arbeiten, sind immer andere Menschen natürlich, aber ich selbst, was lerne ich jetzt noch? Und da sind wir wieder an diesem Punkt, ja. Wo kann ich mich jetzt wieder ein bisschen challengen? Wo kann ich vielleicht auch noch was lernen? Genau. Wo kann mir jemand vielleicht noch Feedback geben? Und dann war dieser Aufruf von Heidi, wie sie gesagt hat, so, und ich sag's noch einmal, es können sich jetzt auch ältere Damen bewerben. Und dann habe ich gesagt, das ist mein Aufruf. Und genau an meinem 50. Geburtstag habe ich mich dann beworben und am selben Tag habe ich noch die Einladung zum Casting bekommen.
Wow, ja, okay. Ja, genau. Und warum auch dieses Mama-Tochter-Double, also dieses Doppel, warum habt ihr das gemeinsam gemacht?
Es war ja so, dass wir immer, die Luana und ich, der Donnerstag war unser Abend, da haben wir immer Germany's Next Topmodel geschaut. Und für mich war das immer klar, wir haben immer gesagt, sie wird sich bewerben. Sobald sie mit der Schule fertig ist, sobald sie Zeit hat dafür, wird sie sich bewerben, weil sie war für mich einfach die Top-Kandidatin. Und wie gesagt, ich hatte ja nie diesen schlechten Gedanken dazu, ja. Sonst hätte ich das ja nie unterstützt. Und so habe ich ihr das auch noch gar nicht. Und jetzt war sie fertig, sie war 18, ja. Und ich bin davon ausgegangen, sie wird sich bewerben. Ich habe das nicht gesagt, dass ich mich auch bewerbe. Das heißt, wir haben uns gar nicht so gemeinsam beworben, weil ich gesagt habe, ich will ihr da jetzt nichts wegnehmen. Für mich war aber klar, wenn sie jetzt nicht zum Casting kommt, gehe ich auch nicht. Ja, also ohne sie wäre ich da nicht hingegangen und darum habe ich sie halt einfach gedrängt, dass sie sich endlich bewirbt. Und dann ist sie auch, hat sie es gemacht, ist auch eingeladen worden und da habe ich sie erst gesagt, du weißt eh, ich habe die Einladung jetzt schon. Und Gott sei Dank hat sie es gut aufgenommen.
Ja, und nicht nur das, das muss man auch sagen. Ich meine, sie hat diese Show gewonnen. Ja. Und du warst auch im Finale, bist Dritte geworden. Also das muss man schon mal schaffen. Das waren unglaublich viele Kandidatinnen. Und das ist auch schon ein harter Wettbewerb. Ich meine, das, was man im Fernsehen vermittelt kriegt, ist ja ein kleiner Teil von dem, was wahrscheinlich passiert. Magst du uns ein bisschen Einblick geben in dieses, was passiert denn da auch alles? Ja, wenn man kriegt dann irgendwie so diese Snippets, ja, diese Teile am Donnerstagabend irgendwie ausgespielt. Also das ist ja schon eine Orgereise, nenne ich es jetzt einmal.
Ja, ich glaube, bei uns war das sogar sehr wenig arg.
Ja?
Weil einfach gruppendynamisch. Wir waren drei Best-Ager, die älteste davon ja 68. Und das hat was gemacht mit der Gruppe. Das waren nicht mehr nur die jungen Girls, die halt dann ihre Zickenkriege, sondern da hat's dann auch die drei gegeben, die so ein bisschen Mama. Und für mich war es auch ganz wichtig, dass ich zum Beispiel die Luan noch freigelassen habe. Das heißt, wir sind nicht zusammengehängt die ganze Zeit, sondern mir war es wichtig, dass sie mit ihresgleichen zusammen ist. Aber ich war natürlich immer da, ist ganz klar. Und auch die anderen Älteren. Und man hat schon bemerkt, das hat einfach eine Ruhe hineingebracht. Und ich glaube, unsere war wahrscheinlich die unspektakulärste Staffel, bis auf dass eben Ältere dabei sind und dieses Mutter-Tochter-Duo. Und es war auch nichts gestellt. Es ist jetzt nicht so, dass da was gestellt wird, dass da jetzt gesagt wird, okay, du musst jetzt so und so oder dass da irgendjemand getrickst wird, was schon
weil
gemacht
Vorwürfe
wird.
Gibt es ja auch immer, dass das ja so gedreht genau. wird, damit ihr ja das sagt und nachher schneiden wir es möglichst blöd zusammen. Ne?
Ja. Nein, überhaupt nicht. Aber was die schon machen, ist, sie wählen ihren Cast, also die Kandidatinnen, die da dabei sind, ganz genau aus. Die wissen ganz genau, es gibt intensive Vorinterviews, die wissen ganz genau, welche Leichen du im Schrank hast, wo deine Triggerpunkte sind, was du für ein Typ bist. Und deshalb zum Beispiel, und ich habe das natürlich auf einer Metaebene, habe ich das natürlich beobachtet, bin trotzdem reingefallen. Weil da war dann diese Geschichte mit Thomas Hayo, mit Sport. Na, und da habe ich von vornherein gewusst, die setzen jetzt alles daran, dass sie mich in den Frame setzen, die Überehrgeizige. Von Anfang an. Mhm. Das hat mich so geärgert, dass ich natürlich dann sofort entsprechend gehandelt habe. Ne? Und da voll hineingefallen bin. Und das ist einfach etwas, wo ich sage, okay, die kennen dich einfach. Die setzen den Cast auch so zusammen, dass das irgendwie passt, dass sie wissen, wo können die mit welchen Aussagen jemanden dann vermutlich, nicht gesichert, aber vermutlich triggern. Und da gehört natürlich auch, das ist eine Kunst. Also ich bewundere das. Ja, also man sagt, okay, ist manipulativ. Auf der anderen Seite ist es einfach, das ist gutes Fernsehen. Und deshalb macht die Heide das auch schon 20 Jahre lang. Und es ist erstaunlich, wie sie das immer wieder, dieses Format auch immer wieder neu erfindet und besser macht. Mhm. Oder sagen wir, besser macht, wieder an die Realität anpasst. Ja.
Ich stelle mir es schon schwierig vor, wenn man jetzt die jungen Mädels, man merkt es ja, man stellt sich davor eine Jury hin, ja, jede Woche, man steht vor Fotografen und die bewerten einen, also sage ich mal, wie ein Stück Fleisch, ja, also man steht da
das
so.
Das war aber bei uns nicht so.
Gefühlt, ja, also, aber man wird so bewertet und das ist schon was einen halt, mit dem muss man auch umgehen können, oder? Dass man, ich meine, Kritik ist das eine, aber es ist ja auch, manchmal trifft es einen doch auch, oder? Wie bist du mit dem umgegangen, dass man da jede Woche muss man sich da und hoffentlich schaut man entsprechend aus und liefert ab und kommt eine Runde weiter? Schon Druck.
Es ist Druck, aber das ist einfach das Model-Business. So ist es. Also deshalb bin ich ja auch ausgestiegen damals, weil ich gesagt habe, und das ist einmal sehr von einer Zeitung dann zitiert worden, ich war zu intelligent dafür. Was natürlich jetzt als Schlagzeile dann recht unsympathisch kommt. Aber ich sage, ich wollte immer etwas mit meinem Kopf machen. Ich wollte immer was tun und als Model bist du einfach nur Aussehen. Das Aussehen ist wichtig. Das ist auch jetzt immer noch wichtig. Da können wir von Personality sprechen oder nicht. Es ist vollkommen egal. Du musst reinpassen in das, was sich der Kunde vorstellt. Du musst einen bestimmten Typ Frau verkörpern, du musst einen Körpertyp haben, etc. Das hat sich ein bisschen verbreitet, aber nicht wirklich. Du hast immer noch diese Schemata. Und Das ist einfach Realität. Und wenn du mit der nicht umgehen kannst, kannst du sowieso nicht Model werden. Also das ist einfach, das ist de facto so.
Aber eben, also du hast ja gesagt, die Heidi Klum hat das ja entwickelt und es gibt eben Plus-Size-Models, es hat die Best Age gegeben, jetzt sind die Burschen mit dabei und so, sie hat das aufgemacht, aber man hat schon das Gefühl, das ist nicht das Abbild der Realität in der Modelbranche. Also das ist ja trotzdem unterm Strich, wenn man die Laufstiege anschaut, noch ganz wenig Diversität da. Oder hat sich da viel getan?
Ja, also Diversität im realen Modelalltag ist wenig und da gibt's einige Figuren, sage ich jetzt einmal, die halt da immer wieder vorkommen, um das Bild zu verbreitern, aber in Wirklichkeit ist es immer noch sehr standardisiert. Und da muss man sich aber auch vor Augen halten, wie funktioniert denn das, wenn ein Designer, und das sind zweimal im Jahr auf jeden Fall mindestens, eine ganze Kollektion entwerfen soll, die Prototypen schneidern soll, dann bedeutet das auch, dass du kannst nicht, ich weiß nicht, 50 Prototypen auf 50 verschiedene Körper. Du hast einfach einen bestimmten Standard, du musst das präsentieren können. Da ist auch nicht wichtig, dass ein Kleidungsstück an einem bestimmten Körpertyp gut ausschaut, sondern das ist eben dann der wandelnde Kleiderständer, der ein Kleidungsstück repräsentiert. Und deshalb, da ist schon eine Logik dahinter, warum das einfach standardisiert ist. Kostengründe und einfach auch Präsentationsgründe. Und wenn man das verstanden hat, dann macht man sich auch keine Illusionen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, überall hineinzugehen, ohne Illusionen, mit den besten Erwartungen, aber einfach auch ein bisschen zu verstehen, wie das Business funktioniert. Ich glaube, das ist wichtig.
Wenn du auf diese Zeit bei Germany's Next Topmodel jetzt zurückblickst, was würdest du sagen, war dein größtes Learning aus dieser Zeit, das du jetzt auch immer noch nutzen kannst?
Ich glaube, ich bin mit dem angetreten, genauso wie du es vorher gesagt hast, ich hatte seriöse Kunden, wie komme ich da drauf, da reinzugehen, und ich habe gesagt, hopp oder drop, entweder es ist ein Weg oder nicht. Ja, ich gehe es einfach ein, dieses Risiko. Und ich habe aber auch gesagt, ich glaube, es ist möglich, die eigene Persönlichkeit so darzustellen, und zwar unabhängig vom Rundherum, dass es verstanden wird, wer du bist und wie du bist. Und das bedeutet, dass ich auch in so einem Format nicht als die Tussi dann, die einfach nur auf Körper ist und nichts im Kopf hat, mich darstellen lasse, sondern ich bin mit dieser Wette und mit dem Anspruch hineingekommen, mich zu repräsentieren, so wie ich bin. Natürlich auf die Spitze getrieben, ehrgeizig, wettbewerbsorientiert, ja, aber immer fair trotzdem. Das war mir auch wichtig. Und das habe ich geschafft, glaube ich. Also ich war nicht allen sympathisch, aber ich glaube, ich habe es geschafft, und das habe ich auch mitgenommen. Also das war mir auch ein Anliegen, das zu zeigen, erstens, und zweitens mir selbst und anderen vielleicht. Und das, wenn ich daran denke, dann gibt mir das auch immer wieder Rückhalt, weil ich sage, okay, ganz egal, wohin du gehst, du nimmst dich immer selbst mit, und wenn du dir deiner selbst bewusst bist, dann ist ganz egal, wie es rundherum ist, man wird dich verstehen und man wird sehen, wer du bist.
Wie ist denn deine Reise danach weitergegangen? Wie viel Model bist du denn jetzt noch und wie viel machst du wieder andere Dinge?
Jetzt bin ich schon recht weit, sagen wir so, relativ weit weg. Das erste Jahr war natürlich im Rausch, ja, ganz, ganz viel. Und dann schon nach 1,5 Jahren ist es so gekommen, wie eben auch Anfang der 90er, ich habe so viele Produkte nach Hause bekommen. Brands, die gesagt haben, okay, wir schenken dir jetzt was oder wir möchten dich als Influencerin haben, damit du auf Instagram unsere Produkte bewirbst. Und ich habe da wirklich, die Kartons haben sich gestapelt, und ich habe gesagt, Leute, ich brauche das alles nicht. Was tue ich damit? Was für eine Verschwendung. Und dann soll ich das auch nur präsentieren, dass ich das brauche? Na, kann ich nicht. Ne? Und das bedeutet, ab dem Moment habe ich gesagt, hallo, das geht überhaupt nicht. Und dann habe ich begonnen, an meinem eigenen Modelstuhl zu sägen. Ich habe gesagt, okay, das kann ich nicht machen, alle möglichen Dinge abgelehnt. Und dann gesagt, okay, was mache ich jetzt mit meiner Bekanntheit, die ich trotzdem immer noch habe? Und dann eben wieder der Einsatz für das, was mir wichtig ist. Und da kommt jetzt die Nachhaltigkeit ins Spiel, wo ich sage, wir müssen unser System der Kleidung verändern. Unseren Konsum, wir müssen den verändern. Wir konsumieren einfach viel zu viel. Und das ist es, was ich einfach jetzt versuche, auf der einen Seite nachhaltige Marken zu repräsentieren und zu präsentieren und auf der anderen Seite einfach mit meinen Initiativen wie zum Beispiel Walk for Future einfach ein Projekt zu starten, das Interesse weckt und wo Leute dann auch zum Denken kommen und vielleicht eingeladen werden, was zu verändern in ihrem Kaufverhalten. Weil Kleidungsindustrie, das ist der Müllproduzent Nummer eins auf diesem Planeten. Das ist gigantisch.
Oh ja, man muss in den eigenen Kleiderschrank auch ein bisschen schauen und sich selbst bei der Nase nehmen, ehrlicherweise, was man nicht alles drinnen hat. Magst du uns noch einen kleinen Einblick geben in dein Walk for Future, in dieses Projekt? Was hast du da gemacht oder machst du da? Was willst du da bewirken?
Also letztes Jahr bin ich von Klosterneuburg, wo ich lebe, bei Wien, nach Paris zu Fuß gegangen. Das waren in 9 Wochen knapp 1500 Kilometer.
Im Publikum rummelt es irgendwann mal Mahlzeit, ja. Das weiß.
Und obwohl das hier super in den Nachrichten war, das war in den OÖen, es war in anderen Zeitungen, also es war wirklich viel in den Medien und trotzdem haben so wenige mitbekommen. Ich habe auf diesem Weg Marken repräsentiert oder auch getragen und die einfach nachhaltig waren und habe verschiedenste Punkte, Termine am Weg praktisch gemacht. Es war also wirklich, ich sage immer, es war ein Projekt, ein Marketingprojekt für nachhaltige Mode. Und dann war es danach wieder so, dass ich sage, so viel erreicht habe ich nicht, wie ich wollte. Gebe ich es auf, lege ich es ad acta, dann ist es so wie damals der Öko-Style, wo ich angefangen habe und natürlich aus nachvollziehbaren Gründen das nicht mal wieder gemacht habe. Aber jetzt wäre es dann wieder so eine Sache. Ich habe gesagt, Martina, wenn du das jetzt aufhörst nach einem Mal, wo es halt nicht so viel gekommen ist, wie du dir erwartet hast, weil eigentlich hätten sonst alle hier im Raum davon wissen müssen und sagen, ja genau, und seitdem mache ich was anders. Ja, das wäre das Ziel gewesen. Das habe ich nicht erreicht. Und jetzt gehe ich halt noch einmal. Und jetzt gehe ich diesen Mai von Amsterdam, da bin ich vorher bei einer Nachhaltigkeitskonferenz, und gehe dann zurück nach Österreich, aber nur maximal 4 Wochen lang und soweit ich halt komme. Und dieses Mal steht das auch unter dem Motto Walk More. Also geh mehr, gib weniger aus und investiere besser. Das heißt, ich möchte, dass Menschen mich begleiten können während der Zeit. Wir werden da Community machen. Während dieser Zeit gehen die bei sich zum Beispiel und sagen, okay, heute habe ich 15 Minuten, wo ich gehen, oder ich habe diesen Weg statt mit dem Auto zu Fuß gemacht, weil ich finde, gehen ist das Wichtigste für uns Menschen, solange wir es können. Und das Zweite ist, ich habe in dieser Zeit, kaufe ich keine Mode ein, ich erspare mir also das Geld und wenn dann diese Zeit vorbei ist, dann schaue ich, wie viel habe ich mir erspart. Und möchte ich das jetzt vielleicht für ein besseres Teil, das gegebenenfalls etwas teurer ist, investieren? Oder kaufe ich mir es einfach und kaufe gar nichts, weil ich eh genug im Schrank habe? Also ich faste jetzt tatsächlich schon seit einem Dreivierteljahr Mode, weil ich so viel im Kasten habe, dass ich nichts brauche.
Und diese Worte aus dem Mund eines Models, wo man glaubt, du beschäftigst dich ja Tag ein, Tag aus mit Mode.
Ja, genau, gar nicht. Ich habe immer dasselbe an und wenn wir uns bei der nächsten Veranstaltung sehen, sehen sie mich wieder in demselben wahrscheinlich, außer es ist kaputt gegangen bis dorthin.
Aber eben auch im Sinne der Nachhaltigkeit, ja. Aber öfter was anziehen, oder? Das ist ja
absolut.
Total. Und da sind wir auch manchmal zu uns selber so streng, dass man gerade als Frauen, wenn sie denken, man muss mal wieder mal was anderes anziehen und jetzt habe ich das schon so oft angehabt. Eigentlich ist es egal. Eigentlich ist es auch schwer okay, dass ich Sachen ganz oft anhab.
Und der Nebeneffekt ist, man wird wiedererkannt. Das heißt, wenn ich einen persönlichen Stil habe.
Das ist ein guter Punkt. Guter
wirklich,
Punkt.
Das ist wirklich der beste Punkt daran. Ich habe ja, also gerade zu Charisma, die andere Seite, Personal Branding, ja. Und wenn ich meinen eigenen Stil, der mir wirklich liegt, wenn ich den immer wieder zeige, bei Veranstaltungen, bei irgendwas, was wichtig ist einfach, wo ich damit mich verbinden möchte, dann werde ich immer wieder erkannt. Und also das rate ich jeder und jedem. Macht's das. Habt's euren einzigartigen Stil, dieselben Dinge, ja, kann man ja auch drei Hosen kaufen von derselben Art, damit man sie immer wieder anziehen kann, oder Schuhe oder wie auch immer. Und dann hat man, also dann fällt das auch nicht auf, naja, die trägt immer dasselbe, sondern ja, die trägt dasselbe, aber das ist super, der Stil wird wiedererkannt und sie steht dafür. Also das vielleicht einmal zum Umdenken.
Ich werde immer darauf angesprochen, wie man alle sagt, du hast immer so bunte, schöne Bläser an. Meine Bläser, meine bunten, das ist so mein Markenzeichen mittlerweile. Und da habe ich halt meine paar, die halt da drinnen sind im Kasten und die kommen halt immer wieder. Ist halt der Nachteil, die fallen halt auf, gell? Diese Farben, aber es sind halt meine.
Angela Merkel,
ja.
die mächtigste Frau der Welt, ja, für lange Zeit hat genau das gepflegt. Ne? Also immer Hosenanzug, immer derselbe Schnitt, immer gleich, aber unterschiedliche Farben.
Genau. Und ihr Style und so auch wieder erkennbar. Wenn du jetzt so ein bisschen, wenn wir schon ein bisschen zum Schluss kommen, an dein 20-jähriges Ich denkst oder an dein 15-jähriges Ich, was würdest du denn deinem Ich aus mit der Erfahrung, die du jetzt hast, mitgeben?
Mach's genauso wieder.
Ja, das hat jetzt sicher einen Applaus verdient. Ich habe zum Abschluss immer eine Frage, die ich allen an den Kopf werfe und so mache ich das jetzt auch mit dir. Was ist denn die eine Sache, auf die du ehrlich stolz bist, die wir uns von dir abschauen könnten?
Das, was einem leicht fällt, auf das ist man nicht stolz, ne? Aber vielleicht ist es trotzdem das, was man sich abschauen kann und das ist dieser Mut, einfach was Neues auszuprobieren und einfach wirklich bei sich zu bleiben und sich immer wieder zu fragen, ist das für mich jetzt so, wie es läuft, entsprechend oder nicht? Und wenn es nicht entsprechend ist, dann sich einfach Veränderungen einzuführen, damit es wieder so wird, wie man sich das vorstellt. Weil wir haben nur dieses eine Leben. Nur dieses eine Leben. Und wenn dieses eine Leben vorbei ist, vielleicht kommt dann ein anderes, wir wissen es ja nicht, aber dieses ist vorbei. Und das bedeutet, ich habe es dann verloren, ja, wenn ich das nicht lebe, so wie ich mir das vorstelle. Und deshalb, also diesen Merksatz für sich immer wieder, wir dürfen so leben, wie wir uns das vorstellen, besonders heute. Wir sind in einer Ära, wo wir das wirklich, diese Freiheit uns nehmen können, auch als Frauen. Und deshalb müssen wir sie uns nehmen oder ja, dürfen wir sie uns nehmen. Ich sage immer müssen, weil dann habe ich nichts zum Ranzen nachher, ne?
Und dieser Mut auch unabhängig vom Alter. Das muss man auch ganz klar sagen. Es ist nicht ein Ding, dass man nur in jungen Jahren mutig sein kann oder darf, sondern das hört eigentlich nie auf. Da kann man sich ruhig einmal was trauen, auch wenn man schon lange das Gleiche macht, zu sagen, jetzt mache ich halt mal was anderes. Genau. Bewerbe ich mich halt mal bei Germany's Next Topmodel.
Aus Schluss ist erst, wenn Schluss ist. Ja? Wenn ich im Grab liege, dann nicht mehr. Aber bis dorthin geht noch was.
Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, liebe Martina, für dieses tolle Gespräch und für die Einblicke, auch sehr, sehr spannend. Also grandios, danke, dass du da warst. Und ja, ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Danke.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.